Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
One Christina and three minutes. Reichsländer Flensburg and the angetroffenen Sender. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals. Für 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt.
Dieser O-Ton ging am Abend des 9. Mai 1945 vom Reichssender Flensburg über den Äther. Nach Flensburg hatte sich Großadmiral Karl Dönitz zurückgezogen. Der Befehlshaber der Kriegsmarine war von Hitler testamentarisch zu dessen Nachfolger als Reichspräsident und Chef der Wehrmacht bestimmt worden. Die Ära der sogenannten Flensburger Regierung sollte nur wenige Tage dauern. Bis zur bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945. Damit willkommen bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, 75 Jahre Kriegsende. Am Mikrofon Ulrich Hägele. In der Neckaralbregion ging der Krieg in den Tagen vom 18. bis zum 20. April 1945 zu Ende. Französische Truppen zogen vom Schwarzwald kommend über das Ammertal in Richtung Tübingen. Die großen Brücken über den Neckar, die Alleenbrücke und die Brücke der Umgehungsstraße in Lustnau, hatten die Nazis kurz zuvor gesprengt. An der Eberhardsbrücke im Tübinger Zentrum waren bereits Sprengladungen angebracht. Zwischen 2011 und 2020 habe ich immer mal wieder mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über das Kriegsende gesprochen. Armgard und Oda Lust waren die Töchter von August Lust, lange Zeit Kunstlehrer am Wildermuth-Gymnasium. Hertha Oeser, geborene Kleinfeld, lebte mit ihrer Familie in Mönchengladbach. Als dort die Front immer näher kam, fuhr sie mit ihren beiden Töchtern im Frühjahr 1945 auf der Ladefläche eines Lastwagens in ihre Heimatstadt Reutlingen. Hertha Oeser hatte ein langes Leben. Sie starb 2016, kurz vor ihrem 111. Geburtstag. Ihr Neffe Volkmar Kleinfeld erlebte das Kriegsende in seinem Elternhaus in der Tübinger Mühlstraße. Er ist der Sohn des Fotografen Walter Kleinfeld. Der war einige Tage vor dem Einmarsch mit ein paar Männern vom Volkssturm in den Schönbuch gezogen, um an einer Wegkreuzung unterhalb der Königsjagdhütte die Franzosen aufzuhalten. Eine sinnlose und für Walter Kleinfeld tödliche Aktion. Nicht alle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen waren im April und Mai 1945 in der Region. Günther Domen, seit den 1960er Jahren Pädagogikprofessor an der Uni, leistete seinen Kriegsdienst in Österreich und wurde in den letzten Kriegstagen schwer am Unterkiefer verletzt. Anne Keuler arbeitete als Einzelhandelskauffrau in Ravensburg. Eva Gorgus und Barbara Lipskant mussten ihre Heimat im Osten verlassen. Eva Gorgus verschlug es zunächst in ein kleines Dorf im Bayerischen Wald. Barbara Lipskant erreichte Tübingen im August 1945. Und nun das Hörstück 75 Jahre Kriegsende. Die Protagonistinnen und Protagonisten in alphabetischer Reihenfolge. Günther Domen, Eva Gorgus, Barbara Lipskant, Anne Keuler, Volkmar Kleinfeld, Armgard Lust, Oda Lust und Hertha Oeser. Der Titel der Musik, Verklärte Nacht, Sextett für zwei Violinen, zwei Violas und zwei Cellos, Opus 4. Komponist Arnold Schönberg. Eingespielt von Pierre Boulez mit dem Membre de l'Ensemble Intercontemporain aus Paris.
Ich weiß nur noch, dass die Vorhut sozusagen Panzer waren oder Panzerwagen oder ähnliche Geräte. Und dass wir furchtbar erschrocken sind. Wir haben im ersten Stock gewohnt und auf einmal haben Farbe zu unserem Fenster reingeguckt und haben Ja, hat Gebärden gemacht, aber wir als Kinder natürlich, wir waren schon sehr, sehr erschrocken und haben gedacht, oh, was blüht uns jetzt?
Oh, war niemand drin, ganz komisches Auto. Das war der erste Jeep, den ich gesehen habe. Den haben die da abgestellt, ja. Das war meine erste Berührung mit den Franzosen.
Da haben wir gesagt, ausgerechnet am Hitlers Geburtstag kommen bei uns die Franzosen. Das ist vielleicht ein Zeichen.
Ich habe Kühe gehütet und Stall ausgemistet und so. Und habe den Bauern, beim Bauern haben wir die Küchen geputzt und haben dafür Essen gekriegt. Also im Grunde genommen war es halt irgendwie auch ein bisschen irgendwie wie ein kleines Abenteuer.
Die Leute waren total fanatisch, verbohrt. Sie waren isoliert, sie waren abgekapselt von der Welt. Er ging in Schönbuch an die Kreuzung auf dem Dickeberg, um sie zu verteidigen, bis die Wunderwaffen kommen und er wieder siegreich heimkehren kann. Es ist nicht fassbar. Wir saßen natürlich wie jede Nacht im Keller. Man ist ja gar nicht mehr hochgegangen die letzten Wochen. Und morgens hat er dann der Nasenweis gepackt, weil man wusste ja, es bewegt sich was, weil man am Tag vorher schon die Panzerkette aus Unterjesingen hat rasseln hören. Konnte es nicht mehr lang gehen. Wir sind dann wieder hoch und dann kamen die Panzer. Und da kamen die Panzer und die Panzer sind die ganze Mühlstraße entlang gestanden. Einmal, weil so ein Idiot unten von der Mauer aus ja eine Panzerfaust abgeschossen hat, die aber keinen Franzosen getroffen hat, sondern soweit mir bekannt bloß eine Frau verletzt hat und ein Splitter. Irgendwie hat auch ein Freund von mir erwischt in den Oberschenkel rein.
Wir haben im Wald gewohnt und unser Haus war 3 Kilometer von der Grenze entfernt. An der damaligen polnischen Grenze.
War das schwierig als Kind, die Heimat zu verlassen? Die gewohnte Umgebung, die Spielkameraden?
Ja, natürlich. Also ich hatte keine Spielkameraden. Wir wohnten allein. Aber es war natürlich furchtbar, die ganzen Spielsachen da zu lassen. Und dann ist mir meine Puppe, die ich mitnehmen durfte als einziges, die ist mir gleich unter die Lokomotive gefallen. Und die ist drüber gefahren und hat den Kopf kaputt gemacht. Da habe ich gedacht, diese Flucht ist nicht besonders toll.
Ja, und dann ging das Panzer und haben sie das Geschäft durchgesucht. Und denen war es ja langweilig, weil da konnten sie wohl nicht, weil da die Neckarbrücke noch nicht befahrbar war. Vermutlich mussten die erst die Sprengsätze da wieder ausbauen, die da eingebuddelt worden waren. Und die Umgehungsstraße war ja nicht befahrbar, gell? Hätten wir die nicht kaputt gemacht, wären da vielleicht auch einige vorbei an Tübingen. Aber so sind sie halt in einer Mühlstraße gestanden und haben gewartet.
Wir hatten ja auch Marokkaner hier, ganze Reihe. Wenn man angesprochen wurde, die hatten immer die Uhren, wollten sie haben. Und die haben wir natürlich nicht mehr am Arm gehabt, sondern ich habe, es war Hochsommer, da haben wir Säckchen angehabt und unterm Säckchen am Kniegelenk, da war die Uhr dann. Und deshalb, und wenn der gefragt hat, wie viele Uhren, gesagt, ich habe keine. Und so hatte ich meine Uhr retten können, auch über diese Zeit. Das sind so Kleinigkeiten, die eben dann wieder auftauchen, wenn man dran denkt.
Was ich am eindrücklichsten in Erinnerung habe, war, dass einer der Franzosen in dem Nebenrahmen, den wir hinterm Laden hatten, wo wir als Kinder immer unseren Plunder abgestellt haben, habe ich meine schönen Hudora-Rollschuhe abgestellt gehabt, die ich von meiner Schwester geerbt hatte. Und dann Franzose die gesehen und hat sie mit draußen. Ich sehe den heute nur auf dem Panzer sitzen und diese Hodora-Rollschuhe anziehen. Und man hat nichts gesagt und man hat nicht protestiert. Es war halt alles irgendwie, ob es Hitler war, ob es Bomben waren, die man auf den Kopf gekriegt hat. Man kann sich das heute irgendwie nicht vorstellen, diese Protestzeit. Es war halt irgendwie Gott gegeben und man hat es hingenommen.
Mein Name ist Eva Gorges, geborene Kluge und ich bin gebürtig in Breslau.
Kannst du dich noch erinnern an die Zeit im Mai 1945? Wo warst du da?
Ja, da war ich 12 Jahre alt und wir sind praktisch Vertriebene, nannte sich das. Also wir mussten die Stadt verlassen, weil das eine Festung wurde. Und da waren wir in einem kleinen Ort im Bayerischen Wald. Und dabei war meine Mutter und meine Geschwister. Wir wurden da also praktisch einquartiert. Aber es ist wirklich, damals 1945 gab es da noch keinen Strom. Obwohl wir beim größten Bauern gewohnt haben. Aber die haben noch mit Carbidlampen gearbeitet und Petroleumlampen. Und die hatten halt ein größeres Haus. Und dann wurde unserer Familie ein Zimmer zugewiesen mit einer Küche. Die Küche war noch der Herd aus Lehm. Also kein richtiger Küchenherd. Als die Amerikaner einmarschierten, also genau den Tag weiß ich jetzt nicht mehr, ob es der 8. Mai war oder. Aber ich weiß nur noch, dass die Vorhut sozusagen Panzer waren oder Panzerwagen oder ähnliche Geräte. Und dass wir furchtbar erschrocken sind. Wir haben im ersten Stock gewohnt und auf einmal haben Farbi zu unserem Fenster reingeguckt und haben, ja, halt Gebärden gemacht, aber wir als Kinder natürlich, wir waren schon sehr, sehr erschrocken und haben gedacht, oh, was blüht uns jetzt?
Da war die durchziehende Truppe da. Die sind da bei uns zwischen Hölderlinstraße, in Hölderlinstraße und Melanchthonstraße war ein Eckhaus. Und da war ein Erker und das war für die Soldaten geschickt. Da konnten die die ganze Gegend überschauen. Und da hat es geheißen, das war die durchziehende Truppe, gehen Sie heraus und stellen Sie, was Sie mitnehmen wollen, auf das Trottoir. Und in einer Stunde müssen Sie das Haus verlassen.
In der Hölderlinstraße sind wir von Franzosenmilitär aus der Wohnung geworfen worden. Und da war eine Familie, eine französische, drin. Und meine Mutter sprach Französisch wie Deutsch. Sie hat vor dem Ersten Weltkrieg schon in Frankreich studiert und war dauernd zum Dolmetschen unterwegs.
Und dann haben wir die Sache also aufs Trottoir gestellt und die anderen Leute im Haus auch. Und dann kam auf einmal ein Mann mit einem Pritschwagen und hat gesagt, er nimmt das alles mit. Der hat in der Nähe eine Malerwerkstatt gehabt und der hat seine Malerwerkstatt zusammengeräumt und hat unser Regal frei gemacht und hat mit dem Pritschwagen uns die Sache, die wir rausgestellt haben, mitgenommen. Und dann haben wir bei denen da wohnen dürfen. Und die anderen Leute, die in der Nachbarschaft waren, die haben mit Leiterwägeln ihr Sach in die neuapostolische Kirche gebracht und die sind dann auf die Kirchenbank geschlafen und haben sich da so kleine Areal gemacht von denen Kirchenbank, wo jeder dann sozusagen sein Nest sich gebaut hat. Das war also die erste, die durchziehende Truppe.
Da waren wir eigentlich froh dann, als die Amerikaner offiziell einmarschiert sind und ja, da praktisch, und die waren sehr nett zu uns und haben auch gleich mitgekriegt, dass wir auch da keine Dominanz hatten, also das Haus uns nicht gehört. Die haben gemerkt, dass ach, das sind auch Leute oder Vertriebene oder Flüchtlinge und haben uns immer was zugesteckt. Zum Beispiel haben sie, der Bauer, bei dem wir gewohnt haben, der hatte oben einen Raum, wo er seine Vorräte hatte, mit eingewecktem Fleisch, aber noch richtig eingeweckt, also in Gläsern, wie man es früher gemacht hat, in sogenannten Weckgläsern. Und die haben uns dann einfach aus diesen Vorräten was in unsere Zimmer, also in unsere Räume dann gestellt. Und als wir wieder zurück durften, war auf einmal einiges zum Essen da bei uns.
Und die Dame, die also bei uns in Anführungszeichen war, ganz einfache Frau aus Paris, und die hat sie mitgenommen zum Sommernachtstraum von Shakespeare. Und das war für diese Französin das Nonplusultra. Das war also sowas, da hat man mit ihr dann einfach Kontakt gekriegt. Und da war auch die, sagen wir mal, der Kontakt in der Wohnung. Wir hatten noch ein Zimmer und die 5 anderen, die waren von denen belegt. Und wir hatten da aber auch die Möglichkeit, die Dame hat gemerkt, dass der Jüngste von uns, der war so 13 Jahre alt und hat immer Hunger gehabt und man hat nie genügend zum Essen. Und die hat immer dem Jeune Homme was dann gebracht. Das war also dann auch, sagen wir mal, persönlich noch. ein Positivum.
Die Amerikaner, die haben dann zum Teil da Quartier bezogen und gerade in unserem Haus, weil das war das größte Haus im Ort und haben unser Zimmer und was heißt die Räume, die wir hatten, in Anspruch genommen. Und wir mussten mit die ganze Familie, Kind und Kegel, mussten in der Scheune übernachten. Ja, also wir Kinder, also wir waren schon ein bisschen sehr ängstlich, weil wir dachten, man weiß, was los ist und so in der Scheune und alles so offen und wir dachten, vielleicht überfallen die uns nachts. Also die Kinderfantasie ist ja da ein bisschen anders als die an Erwachsenen, die dann vielleicht das also ganz normal hingenommen haben. Oder jedenfalls waren wir froh, weil kurz vorher, waren auch noch Tiefliegerangriffe. Und wenn wir dann draußen auf dem Feld oder auf der Wiese waren, also die waren zum Teil also so offene Landschaft mit Bäumen. Und dann haben wir mal versucht, schnell, wenn die Tiefflieger kamen, irgend unter einen Baum zu flüchten. Das war schon sehr aufregend.
Die haben immer wieder gewechselt, diese Familien. Und da hatten wir einen, der war furchtbar, der hat so entsetzlich gesoffen und furchtbar seine Frau geschlagen und so. Und bei uns Schwierigkeiten gemacht, auch bei meinen Eltern. Und da hat meine Mutter vom französischen Militärkommandanten hier, der damals im Alten Kreis, da bei der Uni, Brunnenstraße 1 ist, da hat er logiert und er hat gesagt, Madame, ich gebe Ihnen meine Privattelefonnummer. Wenn was ist, rufen Sie mich sofort an. Und das ging auch. Also es war nicht nur so, dass man nur, sagen wir, gelitten hat, sondern es ging auch im persönlichen Bereich, aber über die Sprache war das natürlich einfach.
Wir waren auf dem offenen Lastwagen und hatten Kopftücher um. Und da haben sie halt irgendwie uns, die Zigeuner oder was kommen, oder also ziemlich diskriminiert, kann man sagen. Eigentlich, wir Kinder haben uns dann bald ganz gut verstanden miteinander.
Ihr seid ja aus Breslau gekommen, geflohen. Was war das denn für ein Gefühl, die Heimat verloren zu haben?
Ja, zuerst war das für uns Kinder war es eigentlich ein bisschen wie ein Abenteuer und wir hatten ja auch ziemlich Glück. Wir haben immer gerade noch einen Zug erwischt oder sind auch unter der Zeit, also zwischendurch waren wir noch in einem kleineren Ort bei Hoyerswerda und haben damals den großen Angriff auf Dresden, den haben wir damals in der Ferne mitgekriegt. Also es war so ein Feuerschein und so, also das war dann Februar. Und dann am Ende Februar sind wir dann erst weiter, dann sind wir weiter vermittelt worden. Dann hieß es also, die Front kommt näher und wir müssen, und dann sind wir in den Bayerischen Wald gekommen.
Wusstet ihr als Kinder, oder hat man das geahnt, dass man die Heimat, die ihr da jetzt verlassen habt, dass ihr die nie mehr sehen werdet?
Eigentlich schon. Also ich kann mich entsinnen, dass ich als Kind schon ein sehr ungutes Gefühl hatte. Das fing schon an, als wir noch in Breslau wohnten. Wir haben in einem sehr großen Haus gewohnt und in einem Stockwerk haben Juden gewohnt. Und die wurden eines Tages abgeholt. Und das war so traurig für uns, also für mich, sagen wir mal, als 12-jähriges Mädchen, dass ich heute noch immer zurückdenke und dass wir eigentlich machtlos da standen und zugeguckt haben, wie die abgeholt wurden mit dem Auto. Aber wir konnten uns gar nicht erklären, wo die hinkommen oder was los ist. Wir hatten einen sehr scharfen Hausmeister und der hat immer alles gleich weitergegeben oder sowas. Da wurde immer bloß getuschelt, bei den Erwachsenen auch. Oder meine Mutter musste immer meinem Vater sagen, sei ruhig und weil der sie immer öffentlich aufgeregt hat oder im Hausflur oder was, wenn dann was war. Also das weiß ich schon. Und da fängt es eigentlich schon an, dass man irgendwie sich praktisch, ich kann das gar nicht richtig erklären, also damals, das war irgendwie ein Einschnitt.
Tja, da wollten die Franzosen nach demselben Geschäft durchsucht haben. Da wollten sie halt Kameras haben, Fotogeschäft. Und da waren für die 6x9 Kameras, das waren diese typischen Klappkameras dieser Epoche, waren diese Einstecktaschen da. Die waren ja einzeln, hat man einzeln gekauft. Das war nicht Bestandteil der Kamera und war auch nicht kamerabezogen. Die haben ja kreuz und quer gepasst. Und dann wollten sie zu diesen Taschen die Kameras. Und da ist meine Mutter brenzlig geworden. Und da hat sie gesagt, wir gehen weg. Sie hat Angst bekommen. Und da hat man, das war fertig gepackt, das Leiterwägele, ist nach Wilhelmstraße raus, ist Hauserstraße hoch, ist zum Tropengenesungsheim hoch. Und da saßen deutsche verwundete Soldaten, die da in Behandlung waren, war wohl ein Lazarett. Die haben nur das Leiterwägele die Treppe mithelfen aufgelupft, also daran erinnere ich mich. Und jetzt sind wir in den Schönblick 8. Bei dem Schönblick 8 hat der Christian Gugel gewohnt. Und das war auch einer von denen, die beim Volkssturm mit meinem Vater im Schönbuch waren. Und da war die Adresse bereits also festgelegt, wenn was ist, geht man dort hin. Und da sind wir zu Gugel und haben uns dort einquartiert. Und bei Gugel übrigens, da haben sie vorher schon, das habe ich dann nachher erst erfahren, im Hennestall ein Loch ausgehoben und haben Kameras drin vergraben und das gleich in der Mühlstraße. Also die Rolleiflex meiner Mutter, die Kontax meines Vaters, die ganze Kontax-Ausrüstung, das vermutlich war das, was da reinkam. Am Donnerstag war, glaube ich, der 19. sind wir hochgegangen. Ja gut, wir sind aber noch ein paar Mal runtergegangen und haben noch einige Sachen geholt. Also ich habe meine Spielsachen mit hochgenommen. Ich war damals 11 Jahre alt. Der Laden war nicht abgeschlossen. Ich weiß nur, er hat ein weitläufig Bekannter, hat ein Brett hingemacht und irgendwas hingeschrieben, keine Ware mehr vorhanden oder so. Aber abgeschlossen waren alle Scheiben drin, war da eigentlich nichts mehr. Es war freier Zugang. Und ich glaube, dass die Wohnung, also ob die ganz abgeschlossen war, ich weiß es nicht, weil es ist auch viel gestohlen worden in der Zeit noch. Und es sind auch viele Negative verloren gegangen. Viel von Kinofilmen ist gestohlen worden. Also es hat noch einiges gefehlt.
Wir haben hauptsächlich ein paar Sachen eingesteckt, Wintersachen. Ich weiß noch, dass wir einen Schlitten mit haben, weil wir da unser Gepäck draufgebunden haben, weil damals war an dem Tag, als wir vertrieben wurden, war viel Schnee. Das war Ende Januar, ich glaube am 25. Januar 1945. Und da hatten wir den Schlitten und da hatten wir eigentlich hauptsächlich Kleidung. Meine Eltern haben dann, oder meine Mutter hatte ein paar Bilder mitgenommen oder irgendein Fotoalbum oder so. Also an viel kann ich mich nicht entsinnen, dass wir mitgenommen hätten, auch ein Spielzeug oder so nicht.
Ich habe zwei schwere Verletzungen. Also allererst, ja, das ist eine lange Geschichte. Eine Verletzung war eine Splitterverletzung von russischen Granaten in der Wirbelsäule. Das war sehr gefährlich, Lähmung und Ähnliches. Macht mir bis heute zu schaffen. Es sind immer noch ein paar russische Granatsplitter, die in mir herumwandern. Aber das hat sich dann stabilisieren lassen. Ich wurde dann auch mehrfach, also nach dem Krieg, dann noch mal operiert und so. Aber die Hauptverwundung, das war am 13. April 1945, das weiß ich noch, an der ungarischen Front. Ich war damals in der Südostfront und bei der Verteidigung von Wien und wurde da mit wahrscheinlich einem Kieferschuss. Der Kiefer, der linke Unterkiefer, war weg. Nicht? Und das war eine ganz schlimme. Und dann bin ich mit viel Glück in ein Kieferlazarett noch gekommen, in Gmunden am Traunsee in Österreich. Wunderschön gelegen, Schloss Cumberland, ein altes Schloss von den Welfen noch, was als Lazarett umgebaut wurde. Und das war ein Kieferspezialist von der Universität Wien, der Spezialist und Chirurg für Kiefer Abfragen war. Und das Glück hatte ich, dass der meinen Kiefer wieder, der hat mir wieder einen neuen Kiefer reingemacht. Der fällt manchmal raus, heute noch, dann wird er wieder eingehängt, aber ich bin nicht behindert dadurch. Das war aber die Verletzung, die mich ins Lazarett gebracht hat. Im Lazarett habe ich dann das Kriegsende erlebt. Die Amerikaner haben dann das Lazarett übernommen. Übrigens wenige Kilometer an der Demarkationslinie. Wir haben gerade Glück gehabt, auf der amerikanischen Seite lag das Lazarett. Drüben waren die Russen. Also da bin ich heute noch dankbar. Es war relativ zwanglos zunächst. Wir wurden nur eingesperrt, durften nicht mehr raus in den Lazarettpark. Wache vor der Tür und so. Also wir waren aber innerhalb des Lazaretts noch unbestört. Aber nach dem Lazarett bin ich dann in die amerikanische Gefangenschaft gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie Details interessiert. Ich bin zunächst ins KZ noch gekommen, nach Ebensee. Das war auch so ein Abenteuer. Ich war verantwortlich, also wir hatten in dem Lazarett so eine geheime Verschwörung, dass wir immer ab und zu mal in Schwesterntracht verkleidet nach abends in die Stadt uns gemogelt haben und wieder zurück. Jeder musste sich heilig verpflichten, wieder zurückzukommen. Und an dem Tag oder in dem Abend, wo wir erwischt wurden, war ich gerade der Wachhabende, war verantwortlich für die Organisation. Und ich wurde dann von den Amerikanern ins KZ Ebensee. Das war ein ganz hartes Straflager mit KZ, vollkommen noch wie das KZ vorher war. Und es war ein Hungerlager und es war so eines der schrecklichsten Erlebnisse, wirklich das KZ mal erlebt. Die wollten ja auch, so ein paar Kriegsverbrecher, die sollten mal KZ erleben. Und das habe ich also doch immerhin, ich weiß nicht, 4, 5 Wochen und war vollkommen erledigt. Wurde dann aber vorzeitig wieder rausgeholt, weil man dachte oder gemerkt hat, der ist ja gar kein Kriegsverbrecher, sondern der hat ja nur diese Dummheit mit den Schwestern da gemacht. Und dann kam ich in ein anderes, normales Gefangenenlager. Und dann wurden die Österreicher zuerst entlassen und dann erst die sogenannten Reichsdeutschen. Und mir ist es dann gelungen, mich als Österreicher auszugeben, mit Hilfe eines österreichischen Freundes, der mit entlassen wurde. Naja, bin dann vorzeitig entlassen worden, aber mit ungültigen Papieren natürlich. Und musste mich dann nachts immer durchmogeln. Das Schlimmste war, über die Donau zu kommen. Und bin dann tagelang nachts immer in Straßengräben nach Hause gepilgert und habe dann vor meinem Elternhaus gestanden und es war weg, zerbombt. Und meine Eltern auch. Und das war also dann das Schockerlebnis. Aber da war ich ohnehin schon froh, dass ich überhaupt noch wieder rausgekommen war.
Erinnern Sie sich an das Ende, an die Zeit, an den Tag, als der Krieg dann zu Ende war?
Hallo, Herr Hägele. Sie fragen, welches Gott unter, erinnern Sie sich daran, was Weltuntergang ist?
An was erinnern Sie sich da?
Da haben wir Angst gehabt. Da haben wir ganz brutal Angst gehabt. Weil jetzt kommt was ganz Neues. Es sind die Soldaten weg, die uns beschützen. Es kommt etwas Ungewisses. Und die da oben, die Bombe auf uns geworfen haben, kommen jetzt auf uns zu. Das war für uns als Kind wahnsinnig beängstigend. Und dann kam das immer näher. Hat man so halt mitgekriegt von den Nachrichten. Und war so gut, ja, war schon die Nachricht raus. Und dann hat man am Abend vorher die Panzer gehört in Unterjesingen. Das ist übrigens auch interessant, wie geräuschlos damals die Luft gewesen sein muss. Man hat die Panzerketten gehört, wie sie in Entringen und Wesingen rangiert sind. Haben wir in der Mühlstraße gehört. Und da hieß es, kommen sie von uns. Und da kamen so die letzten Soldaten, so verstreute oder zerstreute oder so springende Truppen. Und da kamen da, saß er in Mühlstraße 20 mit meinem Schulfreund vor dem Haus. Und da kamen da ein paar junge SS-Soldaten. Und die haben irgendwelchen Zivilisten das Fahrrad weggenommen und haben die protestiert. Und meine Freund glaub auch irgendwie. Und habe dem alles runtergehauen. Das hat er kürzlich erst erzählt. Quasi als Saboteur. Die Soldaten brauchen jetzt das Fahrrad. Ich war dann schon programmiert von der Heimke. Und dann sind die Panzersperren aufgebaut worden. Oben beim Riegert, also zwischen Riegert und Deutscher, Riegert sagt Ihnen noch was, zwischen Riegert und Deutscher Bank und zwischen Schweikart und also heute Buchhandlung, Gastel und Frauendiener war eine mit so schweren Balken. Und da weiß ich noch, wie noch mit dem Neckerbrück ein großes Loch ausgehoben worden war, eine Sprengladung da drin eingesetzt wurde. Also hat sich schon dramatisch entwickelt dann.
Dass ich plötzlich umringt war, ja, am Abend, das war vielleicht so 20 Uhr, es war ja Hochsommer. Und da war, was die von mir wollten, diese 6 Franzosen, weiß ich nicht. Am Lustenauer Tor, mittendrin, da, also wo die Deutsche Bank ist, dort in der Gegend, da war das. Wo das dann, aber wie gesagt, es ist mir da nichts weiter geschehen. Ich weiß gar nicht, ich habe bloß mit der Ellbogen aus mir um mich geschlagen und noch nicht gemerkt und habe mich gehen lassen.
Die Amerikaner waren auch sehr nett und haben uns manchmal ihre Dosenrationen geschenkt oder was sie nicht gegessen haben. Zum Beispiel Käse in der Dose. Oder sie haben auch viel weggeworfen, was sie nicht aus. Die hatten ja immer so Verpflegungspakete. Und dann sind wir mal den Graben lang gegangen und haben immer so Verschiedenes aufgehoben.
Bucheler hat man gesammelt und Ehre hat man gelesen. Und die hat man dann mit einer alten Kaffeemühle von meiner Großmutter, die hat man entspelzt, die hat man dann geschrotet und da hat draußen noch Suppe gemacht.
Ich weiß aber auch, dass die Städter im August aufs Land kommen sind zum Ehrenlesen. Also auf der Äcker, das was liegen geblieben ist, aufzusammeln, die Ehren. Und haben die dann wahrscheinlich gemahlen oder irgendwie schon verwendet.
Kaugummi, ja. Die Kinder, weiß ich, haben immer gesagt, Chewing-Gum, Chewing-Gum. Und ich meine, das haben sie einem dann schon verteilt, wenn man wollte. Ne? Aber so richtig betteln, das lag uns nicht.
Und dann hat es eine sogenannte Volksküche gegeben. Die war, wo jetzt Altersheim ist, an der Inneren Brücke. Da war die Volksküche. Und da haben Freiwillige aus der Stadt, ich weiß gar nicht mehr, woher die Lebensmittel gekriegt haben, das weiß ich nicht, haben da Sachen gekocht und da hat man auch hingehen können und hat mit einem Topf oder mit einer Schüssel sich nur Essen zusätzlich holen können.
Zigaretten, während dem Krieg war das eine Währung und wir haben immer unsere Brotmarken, die genügend waren, umgetauscht und haben dann unserem Vater das ins Feld geschickt, die Zigaretten. Und sonst, ja, und nach später, als mein Vater, der ein Raucher war, der hat dann natürlich auch die Kippen gesammelt und hat sie entrollt da und sein Tabak zusammengerafft.
Das Gas, worauf man gekocht hat, war ganz schwach. Da hat man es halt manchmal überhaupt nicht da und manchmal hat es ganz zart da. Bis also die Kartoffel weich waren, die man gehabt hat, die waren also dann schon fast schwarz, weil das nicht schön war. Und dann hat man versucht, wo man irgendwo anders noch Lebensmittel zusätzlich gekriegt hat, da ist man mit dem Milchwagen aus dem Milchwerk, ist man aufs Land ausgefahren und hat geguckt, ob man da Kartoffeln oder sonst was von den Bauern kriegen hat können.
Ich war doch in Reit, habe ich doch gewohnt, im Rheinland. Und wir haben das viel früher mitgekriegt, als wir hier unten. Was los ist, und da haben wir kaum, jede Nacht mussten wir in den Keller. In München-Gladbach habe ich da gewohnt, 10 Jahre. Und die haben geschrieben, in dem Moment, wo Hitler mit Russland das angefangen hat, haben wir gesagt, geht sich aus. Der hat vergessen Napoleon. Der hat vergessen Napoleon. Vorher war man also auch begeistert. Das muss ich zugeben. Dann sind wir ja mit dem Lastwagen rausgefahren, bin ich ja rausgefahren. Und zwar viel früher, als wie hier unten was war. Dass ich noch meine Kinder angemeldet habe hier in der Schule. Ihr braucht keine Angst haben, bei uns ist noch kein Pümpel gefallen, hat er gesagt, in der Reutinger Schule. Und wir wussten, wie das war.
Wo war Ihr Vater in der Zeit?
Ja, beim Volkssturm in Schönbuch.
Das heißt, der war nicht in der Mühlstraße?
Der war nicht da, nein, der war beim Volkssturm. Der ist ja da irgendwann, ich habe das genaue Datum nicht da, ich meine, es wäre am Montag gewesen, am Donnerstag kamen die Franzosen, wenn ich es recht weiß, und er hat sich verabschiedet vor dem Haus, hat sich der Fuß über seinen Fahrradsattel geschwungen, das Bild habe ich noch in Erinnerung, vor der Mühlstraße hoch, hat dann in der Keplerstraße nur Halt gemacht haben, dann hat die Familie Walzer, die dort ein Kolonialwarengeschäft betrieben haben, hat mir das später erzählt, hat dann bei ihnen noch vorbeigeguckt und hat ihn noch überredet, wohl mitzukommen. Er war aber gescheit und ist nicht mitgegangen. Und mein Vater ist dann via Schönbuch abgeradelt.
Und da habe ich geschimpft bei meiner Mutter. Und meine Mutter hat gesagt, so, du darfst, Walter hat gesagt, er möchte mich nicht mehr sehen und nicht mehr sprechen, wenn ich so hässliche Gedanken hätte. Und deshalb muss ich nicht mehr nach Tübingen kommen. Nix, wollte nichts mehr wissen. Wenn man so über Hitler redet, ja, so begeistert war. Wirklich, der war von Herzen begeistert. Nicht bloß im Mund. Und wir haben schon früher gemerkt im Rheinland, das ist nichts, das stimmt was nicht, das stimmt nicht, was man da uns alles sagt.
Wie muss man sich das da vorstellen? Volkssturm im Schönbuch, was haben die da gemacht?
Sie haben den Feind aufhalten müssen. Ich habe das mal gelesen, nachdem die Einheit ihre Aufgaben erfüllt hatte, wurde sie, und weißt du, Kuckuck, was hat sie, haben das richtig ernst genommen, dass die mit ihren Panzerfäusten im Schönbuch den Feind hätten aufhalten können. Heute einfach irgendwo absurd.
Wie viel waren das?
Tja, das waren die Bilder nachzuschließen, so 6, 7 Leute, hätte ich sagen.
Kennen Sie die?
Ja, kannte ich. Ja, und dann meine Mutter am schönen Tag gesagt, er kommt nicht mehr. Basta, er ist tot. Nachmittags um 3:30 am 23. April. Einer der Söhne von diesem Christian Gugel, Walter Gugel, ist gerade vor einigen Wochen gestorben, der ist wohl ab und zu illegal in diesen Tagen in das Schönbuch gegangen und hat da Sache hingebracht, Esse hingebracht und so, gell? Also, der hat den Fuß verloren gehabt beim letzten Kriegsende.
Aber Haben die nicht gewusst, dass Tübingen jetzt schon befreit war oder dass der Krieg zu Ende ist?
Die wussten sicher, dass Tübingen besetzt worden ist.
Wann haben Sie die Nachricht bekommen, dass Ihr Bruder ums Leben gekommen ist?
Das war was Komisches. Da war ich bei meiner Freundin in Rödlingen in der Urbanstraße und war auf der Straße. Da kam der Peter Dumm auf der anderen Seite. Da sage ich, oh, ich muss also kurz nach dem Einbruch, sage ich, oh, sehe ich mal Bekannte wieder. Da sagt der Peter Dumm, ja, und mit ihrem Bruder ist ja so dreckig gegangen. Ich habe gesagt, wieso? Ah, den haben sie doch erschossen. Ich habe gesagt, wie? Ah, wissen Sie das gar nicht? Den hat man erschossen. Es ist ja dumm gegangen. Es ist dumm gegangen. Der hat sich noch einmal überzeugen wollen von irgendeinem Ort, wo sie was vergraben hatten oder was im Wald. Da wollte er noch, ich sei ja auf dem Bauch noch rumgerutscht. So hat mir der Peter da, da sei ja auf dem Bauch noch hingerutscht und da haben sie ihn erwischt. Sonst wusste ich nichts.
Wissen Sie denn die näheren Umstände, wie Ihr Vater dann zu Tode gekommen ist?
Nein, ich weiß, dass es nochmal Überfall war, weil gerade der Christian Kugel ist dann nochmal verletzt worden. Der hat schon Weltkrieg I Verletzungen gehabt und dann nochmal Verletzungen gehabt. Der hat einen lahmen Arm gehabt und beim zweiten Mal, oder war das beim zweiten Mal, und hat er Rippe durchschossen gekriegt. Also sind wohl irgendwie ohne Vorwarnung überfallen und angeschossen worden. Aber ich weiß nicht genau, und ich hätte ihn nochmal fragen können oder so, aber ich weiß es also nicht. Ich habe es versäumt und vielleicht ist es auch gut, wenn man alles weiß.
Sie sagten, dass da mehrere Volkssturmmänner da oben im Schönbuch waren. Was ist aus den anderen worden?
Also der Christian Kugel, der ist dann, ich glaube, nach Balingen gekommen, in das Internierungslager, da, in das ehemalige KZ-Lager. Und mit der anderen Weise, also irgendwann sind sie wohl wieder heimgekommen. Also.
Das heißt, Ihr Vater war der Einzige, der dann gestorben ist?
Ja.
Und dann war ich wie geschlagen und bin die Bismarckstraße runter und da kam mir meine Schwester Elisabeth entgegen und da sagt sie, was machst du denn da? Da habe ich gesagt, ich muss dir was erzählen, schrecklich erzählen. Ja, was denn? Da habe ich gesagt, ich kann dir es nicht auf der Straße sagen, du musst mitgehen. Und da ging sie mit, das war die älteste Schwester, da ging sie mit ins Haus rauf. Die Treppen rauf in der Augen. Und da habe ich die Tür zugemacht, habe gesagt, ich hier stehe. Dann habe ich gesagt, Walter haben sie erschossen. Und dann haben wir nichts mehr gesagt. Ja.
Können Sie sich noch an die Beerdigung erinnern?
Natürlich. Gut. Er ist dann beerdigt worden, ja, draußen im schönen Buch. Also auf dem Dickeberg und war so ein Grabhügel, wir sind mal hingegangen an so einer kleinen Tannenwelt, das weiß ich alles noch ganz genau. Und dann meine Mutter ausgraben lassen im August und dann ist nach Tübingen gekommen. Ich habe auch die Rechnungen noch vom Ausgraben, vom Überführen, vom Sarg, das ist alles, die Rechnung ist alles belegt noch, gell. Und dann ist in Tübingen beigesetzt worden im Familiengrab auf dem Stadtfriedhof.
Wie haben Sie sich dann gefühlt?
Wie ich mich gefühlt habe? Ja, die ganze Tragweite, wenn Sie in dem Alter den Vater verlieren, begreifen Sie, erfassen Sie nicht. Das haben Sie erst nachher gemerkt. Nachher habe ich immer Angst gehabt, dass meine Mutter stirbt oder dass meine Mutter erschossen wird von den Franzosen. Also, grausame Vorstellung, gell? Und dass ich noch in das Weißen Haus da unten komme, in Luschenau oder so vielen Pflege. Das war für mich so der Albtraum als Kind.
Thank you. Wir Endes Unterzeichneten, die wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen, vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Unterzeichnet am 8. Mai 1945 in Berlin.
Haben Sie dann Wut gegenüber den Besatzern dann gehegt?
An sich nicht. Wut hatten wir. Wir hatten eine furchtbare Wut, eine machtlose Wut gegen die, die in Flugzeugen über uns waren und uns Bomben auf den Kopf geworfen haben. Da hatten wir eine furchtbare Wut. Es kam uns unendlich gemein vor, dass ein Mensch da oben rumfliegt und uns Bomben auf den Kopf werfen, die unsere Häuser kaputt machen, unsere Städte abbrennen.
Als Schmach habe ich es nicht empfunden, sondern man hat eigentlich gesagt, es ist der Krieg rum. Und was kam? Na, da hat man halt gehofft, dass es möglich ist, weiterzuleben. Ich glaube, die Nazi habe ich gar nicht gedacht, sondern der Krieg, dass der weg war.
Da haben wir empfunden, was wird jetzt passieren. Denn man hat ja vorher die ganze Fliegerangriff erlebt gehabt und man hat nicht gewusst, wie das alles weitergeht. Und da hat man schon ein bisschen Angst gehabt, wie das weitergehen wird.
Und ja, für uns war es eigentlich noch ein Wartezustand, weil unser Vater war noch irgendwo unterwegs. Der war also als Soldat noch zuletzt auch in den Ostgebieten. Damals war da irgendwie so eine Suchaktion oder so. Und da hat er unsere Adresse rausgekriegt, weil wir wussten nicht, wo er ist und er wusste nicht, wo wir sind.
Der Krieg war eine Niederlage, aber dass die Franzosen gekommen sind, das war eine große Erleichterung. Wir haben uns gefreut, dass der Krieg endlich zu Ende war.
Wir dachten, na, jetzt ist endlich alles vorbei. Die ganze Aufregung und Flieger und Alarm und... Also wir haben es eigentlich im Allgemeinen als Befreier gefunden.
Es war natürlich eine Befreiung. Es war's. Aber es war eben mit großen Schwierigkeiten verbunden. Deshalb hat man die Befreiung, die Aufatmung, doch man hat aufgeatmet, dass man wieder Kultur erleben hat können. Das war etwas, was ganz neu war. Dass man Musik und Theater, ja, das wollte ich auch noch sagen, wo man davor getankt hat, wenn man sich gefreut hat, dass man da mal was anderes gehört hat, als das, was im Dritten Reich zu Gange war.
Das war das Hörstück 75 Jahre Kriegsende. Die Interviews sind von 2011 bis 2020 entstanden. Zwei Gespräche musste ich wegen der Corona-Pandemie mit dem Telefon aufzeichnen. Zu hören waren die Stimmen von Günter Domen, Eva Gorgus, Barbara Lipskant, Anne Keuler, Volkmar Kleinfeld, Armgard Lust, Oda Lust und Hertha Oeser. Die Musik stammt von Arnold Schönberg. Der Titel: Verklärte Nacht, Sextett, Opus 4. Eine Aufnahme unter der künstlerischen Leitung von Pierre Boulet mit den Membres de l'Ensemble Intercontemporain aus Paris. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Thank you. Mit Chet Baker und Wolfgang Lackerschmidt verabschiede ich mich nun so langsam. Wenn ihr mehr über Mikroeuropa erfahren wollt, dann schaut auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ha ha.